Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Es ist ein einzigartiger Lebensweg, den der Jesuitenpater Christian Troll bisher zurückgelegt hat. Seine beiden großen Leidenschaften, Christsein und Islamwissenschaftler, hat er in einer Lebensaufgabe zusammengebunden, dem Dialog mit dem Islam. Dabei geht es ihm mehr noch als um die Tatsache, dass es einen Dialog gibt, um die Art, wie dieser Dialog geführt wird. Auf allerhöchstem Niveau, das gebietet ihm der Respekt vor anderen Menschen und ihrer Religion. So hat Pater Troll sein ganzes Leben dem Studium und der Erforschung des Islams gewidmet, in 3 Erdteilen und in mehr als 10 Sprachen. Ich bin gespannt, mehr zu erfahren über den Islam und freue mich, dass sich Pater Troll heute für uns Zeit nehmen wird. Herzlich willkommen, Pater Christian Troll. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio in der Sendung Menschen ist heute Pater Christian Troll zu Gast. Den Namen wissen wir also schon. Am Anfang steht der Fragebogen, deswegen bitte Alter. Ihr Alter?
Ich bin jetzt gerade 75 Jahre alt geworden, am Weihnachtstag.
Beruf ist bei einem Pater leicht, also Priester und Islamwissenschaftler, das füge ich mal hinzu, aber Berufung?
Die ist Christ zu sein, Christus nachzufolgen und dann als Priester natürlich, ja.
Von meinem Vater habe ich?
Die weltweite Sicht der Dinge. Er war Geograf. Eine große Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer und eine große Zuversicht in das Leben.
Ohne meine Mutter?
Ja, würde ich jetzt hier nicht sitzen, aber dann wäre ich auch wahrscheinlich nicht katholisch und oder zumindest wäre ich nicht Priester geworden. Weil meine Mutter ist konvertiert zur katholischen Kirche im Jahre 37, beeindruckt und beeinflusst von den Vorgängen in Berlin. Die Eltern mussten sich entscheiden, wie sie ihre Kinder, ich war der 4. von später 9, aufziehen wollen. Und da gab es ihrer Meinung nach die Alternative zur Nazi-Diktatur, zum Nazi-Mentalität und Ideologie katholische Glaube.
Mit so vielen Geschwistern groß zu werden heißt?
Darauf gewohnt zu sein, dass man nicht immer in der Mitte steht, sich auseinandersetzen, es ist da auch ein Verteilungskampf immer natürlich gewesen, und langsam zu lernen, auf den anderen, auf die Geschwister einzugehen und sie dann später auch mehr und mehr schätzen zu lernen.
Wenn beide Eltern passionierte Geografen sind, heißt das für die Kinder?
Ja, einerseits, dass sie sehr oft geografisch im Fachgespräch oder Fachsimpeln doch ausgesetzt sind am Mittagstisch, wenn die geografischen Gäste kommen und dann wir Kinder da sind, aber doch die Eltern sehr oft sprechen über ihre Interessen mit den Gästen, den eingeladenen Geografen aus der ganzen Welt. Es heißt aber auch, dass alles dann später, was man in den Blick nimmt, zum Beispiel auch kirchliche Dinge weltweit gesehen werden und dass immer andere menschliche Gruppen mit im Blick sind. Also nicht nur die Gruppe, in der ich aufgewachsen bin, die katholische Kirche oder Gemeinde, sondern immer auch das größere Ganze.
Mein Herz ist für die Islamwissenschaften entbrannt, als ich einen Essay von Pater Huben gelesen habe, weil?
In diesem Essay, den ich 1961 gelesen habe, war die Rede davon, dass die islamische Zivilisation, Kultur und Religion durch eine Phase geht, also damals schon, der Suche nach ihrem Platz in der pluralen, modernen Welt. Und dass sich den Muslimen viele Fragen stellen, die sich auch den katholischen und christlichen Theologen stellen. Und es hat mich fasziniert, angesprochen. Ich habe eine Aufgabe darin gesehen, diese Lage zu verstehen und da beizutragen.
Arabisch und den Islam im Libanon zu studieren, war für mich eine der schönsten Zeiten meines Lebens, weil...
Weil es auch eine der konzentriertesten Zeiten war, auch eine, die große, an mich damals große Herausforderungen gestellt hatte, weil ich das erste Mal außerhalb von Europa lebte, weil ich Arabisch über Französisch gelernt habe, also ich habe dann die Examen in beiden Sprachen gemacht. Und ja, schön die Landschaft im Libanon, wir lebten außerhalb im Gebirge, mit Blick aufs Mittelmeer, jeden Abend ein schönerer Sonnenuntergang und zugleich die Begegnung mit vielen jungen Laien, aber auch Jesuiten aus der ganzen Welt, vor allen Dingen aus Frankreich und aus Holland, die dann mit mir intensiv studiert haben, 10 Stunden jeden Tag.
12 Jahre Indien haben mich
sehr tief beeindruckt, ich hoffe auch geprägt. Ich halte Indien für ein äußerst wichtiges Land, ein Kontinent, Subkontinent. Wichtig, weil dort alle die unvereinbar scheinenden Gegensätze eng zusammenleben, eigentlich seit Jahrhunderten, sicher seit 100, 150 Jahren. Armut und Reichtum, die verschiedenen, sehr verschiedenen Zivilisationen und Religionen, die sich in Indien treffen, vom Westen herkommend, Christentum, Islam, zoroastrische Religion, vom Osten oder in Indien selbst geboren, Buddhismus, Hinduismus, Jainismus, alles das lebt doch zusammen und die indische Nation hat uns sehr viel zu lehren über die Art und Weise, wie man die Dinge anpacken könnte. Das heißt nicht, dass es dort keine Probleme in der Hinsicht gibt, aber ich glaube, dass sie uns sehr viel zu lehren haben.
Am 11. September 2001 war meine Reaktion
ein großer Schock und natürlich habe ich nicht damit gerechnet, obwohl natürlich der Virus der Gewalt schon vorher angesiedelt war, natürlich nicht nur in der muslimisch mehrheitlichen Welt, aber doch sehr stark auch in ihr und dafür gibt es natürlich auch Gründe.
Wenn Altbundespräsident Christian Wulff sagt, der Islam gehöre zu Europa, denke ich?
Das ist die richtige Aussage und Zukunftsvorstellung, die man haben sollte, aber als Historiker und als Religionswissenschaftler werden mir auch die wissenden Muslime zustimmen, dass das Geburtsland des Islam nicht Europa ist und dass bisher auch der Islam, abgesehen von Andalusien, von Bosnien im Balkan, von den Tartaren in Russland, abgesehen von diesen Phänomenen, doch der Islam erst jetzt beginnt, Teil Europas zu sein und hoffentlich ein für Europa fruchtbarer Teil. Gott ist anziehend, ist schön, faszinierend und ja, da kann man ohne Ende sich hingeben.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung. Im Domradio in die Sendung Menschen haben wir heute Pastor Christian Troll, den Jesuitenpater Christian Troll, eingeladen. Pater Troll, weil Sie den Dialog mit dem Islam zu Ihrem Lebensthema gemacht haben. Als Sie das anfingen, in den 60er Jahren, habe ich mich gefragt, in der Vorbereitung, da war der Islam in Deutschland ja wenig präsent, auf jeden Fall weniger als heute. Kam der im öffentlichen Leben überhaupt vor?
Also im Jahre 61, als ich diese Entscheidung getroffen habe und dann auch von Kardinal Frings zum Arabischen in den Libanon gesandt wurde, gab es kaum eine größere Zahl von Muslimen. Es gab muslimische Gelehrte, es gab Studenten natürlich aus den muslimisch mehrheitlichen Ländern. Also in meinem Studium bin ich schon einer ganzen Reihe von muslimischen Studenten begegnet, auch einem Dr. Malik, einem Pakistani, der mich damals für Pakistan auch begeistert hat. Aber es, ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, wann die Anwerbung der Gastarbeiter begann. Das war ein paar Jahre später, das muss so 62, 63, 64 gewesen sein. Und ich erinnere mich damals ganz am Anfang, dass Kardinal Frings das während des Ramadan das Seitenschiff des Kölner Doms angeboten hat, den Muslimen, um dort das Gebet zu verrichten, weil es wirklich gar keine Räumlichkeiten gab. Aber das war jetzt eigentlich noch nicht in meinem Bewusstsein bei dieser Entscheidung, sondern bei mir war es mehr eben, dass ich sah, wie die Gemeinschaft der Muslime und damit der Islam weltweit, dass er an Gewicht gewinnt, dass wir in Europa umringt sind von muslimisch mehrheitlichen Völkern. Und natürlich vom Studium her, ich hatte von Anfang an die Idee, es genügt nicht, dass ich nur die katholische Kirche oder das Christentum studiere. Ich hatte während des Studiums sehr gute Gelegenheiten, also auch nicht katholisches Christentum kennenzulernen in Tübingen, in Bonn an der Universität. Hatte auch Hebräisch gut gelernt und also meinte, auch etwas ein bisschen von der jüdischen Religion zu verstehen. Und so war eigentlich zunächst einmal die nächste große Religion, die dann kommt, Religionsgemeinschaft, die muss ich erstmal kennenlernen. Und dann wurde mir sehr schnell klar, dass das eigentlich nicht geht, ohne dass ich Arabisch gut lerne. Und gleichzeitig ergab sich so, dass mein Studium in Vorbereitung auf die Priesterweihe in Bonn und Tübingen kam zum Ende im Jahre 61 und ich musste dann eine Entscheidung treffen. Ich kam dann auch durch Zufall in die Studienstiftung, die mir ermöglichte und sagte, ich könnte noch ein Zweitstudium machen. Es wurde also auch finanziell möglich. Und so ist dann war ich auf der Suche und da ist dieser Beitrag des Professor Huben eben bei mir eingeschlagen und wurde mir klar, ich habe hier die Möglichkeit, jetzt nochmal eine andere Religion von innen her, also zunächst mal die Sprache zu lernen und dann gut kennenzulernen.
Ihr Hauptanliegen ist heute oder in den letzten Jahren der Dialog gewesen. War es das von Anfang an? Ging es Ihnen von Anfang an um den Dialog?
Ja, also ich würde mal sagen, das Studium, so wie ich es auffasse, ist ja schon Dialog. Wenn vielleicht auch jetzt das Wort Dialog und die Reflexion über das, was Dialog ist im Vergleich zur Verkündigung und zur traditionellen Mission und diese ganzen Dinge, über die ich ja dann später auch geschrieben habe, das war damals noch nicht so präsent. Aber ich habe eigentlich immer, auch damals schon, Studium verstanden als eine intensive Form des Dialogs, weil Studium der Sprache, der Literatur, dann auch der Heiligen Schriften ja voraussetzt, dass ich aus mir herausgehe, mich in eine andere Welt, andere Menschen hineinversetze, zuhöre und mich prägen lasse davon und dann Fragen in mir aufkommen lasse.
Diese Art, dieses Studium zu betreiben und Ihren Fragen nachzugehen, hat sie in die ganze Welt geführt, in drei Erdteile. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit ihrer Kindheit als Kind von berühmten Geographeneltern zu tun hat. Aber das vertiefen wir nach den Nachrichten. Unser Gast in der Sendung Menschen im Domradio heute ist der Jesuitenpater Christian Troll. Sein Lebensweg hat ihn in mindestens drei Erdteile geführt. Und wir haben im Fragebogen schon ein bisschen erzählt, sowohl Ihr Vater als auch Ihre Mutter waren Geographen. Ihr Vater war ein berühmter Geographieprofessor. Überall im Haus hingen und lagen Landkarten und am Tisch saßen Gäste aus der ganzen Welt. Sowas geht selbstverständlich nicht an den Kindern vorbei. Aber darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Sie waren viele Kinder zu Hause, Von den 9 Geschwistern sind Sie der Einzige, der eine theologische Laufbahn gewählt hat. Und das auf dem Hintergrund, das haben Sie im Fragebogen auch schon erzählt, dass es eine sehr bewusste Entscheidung der Eltern war, vor allen Dingen der Mutter zu konvertieren und dass das Katholische politisch verstanden wurde als ein Statement gegen die Nazi-Ideologie. Was hat das denn mit Ihnen als Kindern gemacht, dass das Katholische so politisch verstanden wurde?
Ja, ich habe das ja bewusst erst dann, also nach dem Krieg erlebt. Und da war ja die katholische Kirche, die evangelische Kirche waren ja in anderer Weise, wenn man so sagen darf, gesellschafts- oder staatstragend, als sie das heute noch sind. Sicher auch unter dem Eindruck dieses absoluten Zerstörung, auch geistig gesehen. Es waren die christlichen Kirchen, die zunächst einmal Deutschland, die Bundesrepublik wieder mit aufgebaut haben. Und in dieser Atmosphäre bin ich natürlich auch aufgewachsen. Und als katholischer Junge fängt das an in der Pfarrei, Messdiener, die Feier der Sakramente, die Erstkommunion. Ja, aber gleichzeitig war jetzt der katholische Glaube meiner Eltern immer auch weltausgerichtet und es wurden auch Fragen diskutiert über andere Länder, über andere Kulturen. Ja, gut, mein Vater war hauptsächlich in Südamerika gewesen, aber er kannte auch Afrika und Asien. Und dann kamen diese Gäste, die Sie schon genannt haben. Und da war zum Beispiel eine Sache, die ich nicht vergesse, dass bei uns wurde immer vor dem Tisch und nach dem Tisch mittags gebetet. Wir standen um den Tisch und das fand immer statt. Ob jetzt der Gast Christ war oder nicht. Und das hat mich als Kind auch beschäftigt, ja? Dieser sympathische Gast, der da gekommen ist und der auch sich unser angenommen hat, mit uns eigens gesprochen hat, mit Kindern, so, der ist nicht Christ, sondern der ist Muslim oder ist Japaner. Und was für feine Menschen das doch sind. Und da kam eigentlich Frage, Gott ist größer, ja, als die Kirche oder als die christliche Konfession. Und diese Dynamik, glaube ich, die war wichtig.
Haben Sie den Islam in die Familie dann hineingetragen? Also konnten Ihre Eltern was mit Ihrem Lebensthema anfangen?
Ja, also sicher. Mein Vater hatte auch Begegnungen mit Muslimen, hatte natürlich auch Kollegen, die muslimisch waren. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine große Rolle in der Familie gespielt hätte. Als ich mich stärker mit dem Islam befasst habe, das begann eigentlich erst mit meinem Studium, da waren dann Einflüsse wie Frau Professor Schimmel, die ich schon als Schüler kannte und die eine in derselben Fakultät war in Bonn wie mein Vater und die mich persönlich eingeladen hat, mit mir gesprochen hat. Da war Professor Paret, der große Arabist in Tübingen, der mich begeistert hat und wo ich dann auch das erste Mal, schon bevor ich in den Libanon ging, mit Arabisch begonnen habe. Und da war ich sehr beeindruckt, dass Professor Rudi Paret, ist ja vor allen Dingen bekannt durch seine Koranübersetzung und den Korankommentar, dass er selbst uns, und er war nicht mehr jung, das ABC beigebracht hat, des Arabischen. Und in seinem Seminarraum, da lagen dann auch viele Dinge über den Nahen Osten, über Nordafrika heute und auch über die christliche Präsenz in der muslimischen Welt. Und das hat mich dann auch, ja, und dann andere Einflüsse an der Universität vor allen Dingen, ja. Studenten. Ich hatte in Tübingen einen Studentenkreis gegründet, wo Studenten aus verschiedenen Kulturen und Ländern waren und da waren auch Muslime darunter.
Ja. Also Ihre Eltern sind dann mit dem konfrontiert worden, dass Sie in die Welt gegangen sind und Sie haben das in Ihrem Umfeld gemacht und Sie mussten damit zum Beispiel zu Kardinal Frings gehen. Der konnte damit viel anfangen, aber die Geschichte erzählen wir gleich. Domradio. die Sendung Menschen. Heute mit dem Jesuitenpater Christian Troll. Sie wollten Theologie studieren, Sie haben das dann auch getan und 1961 ist Ihnen ein Aufsatz eines Pater Hubens, eines niederländischen Paters, in die Hände gefallen. Davon haben wir schon erzählt und dieser Aufsatz, das habe ich dann auch schon der Kollegin heute Morgen im Morgenmagazin erzählt, hat eine ungeheure Entschlossenheit in Ihnen hervorgebracht, so dass Sie schnurstracks den Autor herausgefunden haben und den Autor kontaktiert haben und ein paar Tage später bei ihm zu Hause in den Niederlanden saßen und mit ihm geredet haben. Und dann wussten, damit gehe ich direkt zu Kardinal Frings. Bleiben wir mal, bevor wir zu Kardinal Frings kommen, kurz dabei, was hat denn gemacht, dass Sie diesen Menschen kennenlernen mussten, den Autor dieses Artikels?
Ja, ich denke mal, ich war gegen Ende meiner 4,5 Jahre dauernden Grundstudien Philosophie, Theologie, war ich natürlich jetzt auf der Suche und ich war auch irgendwo gezwungen, mich zu entscheiden, jetzt großes Priesterseminar, damals noch in Bensberg, oder eben, was will ich, ja? Ich hatte immer mit dem Gedanken auch gespielt, in einen Orden einzutreten. Zeitweise haben mich die Zisterzienser, die Benediktiner, damals, tun sie auch heute noch, fasziniert. Aber dieser Aufsatz von Huben hat irgendwie, der zeigte mir eine Lebensaufgabe. Und ich habe gespürt, das ist etwas, was zu mir passt. Und das ist etwas, lohnt sich, mich da einzusetzen. Und jetzt habe ich durch die Studienstiftung die Möglichkeit, nochmal den Islam zu studieren, mit Arabisch anzufangen. Das passte irgendwie alles zusammen. Und als ich dann die Telefonnummer, die Adresse von diesem Pater Huben hatte, wo ich dann erfuhr, der ist halbe Zeit in Beirut, unterrichtet er islamische Theologie und Philosophie, klassische, und in Nijmegen an der Universität. Ja, dann ist das sehr schnell so zustande gekommen. Und ich wusste auch, dass ich den Kardinal Frings ein offizielles Gespräch mit ihm haben sollte, am Abschluss meiner Studien. Und der Kardinal würde dann entscheiden, ob er mich zur Priesterweihe zulässt oder nicht, ja.
Das spielt alles Anfang der 60er Jahre. In Deutschland gab es noch keine Gastarbeiter, es gab noch keine Moscheen, es gab irgendwie kaum Islam oder Muslime im öffentlichen Leben. Aber Kardinal Frings hat, als sie ihn aufgesucht haben, mit einem Brief dieses niederländischen Pater Hubens in der Hand und ihrer Entschlossenheit gesagt, ja, das füllt eine Lücke, das brauchen wir. Das ist doch erstaunlich, oder?
Ja, das ist erstaunlich und beeindruckt mich heute noch, weil er so einfach ohne Wenn und Aber, er sofort sagte damals, das ist genau, was wir brauchen in der Erzdiözese. Wir brauchen einen Priester, der die arabischen sprechenden Christen, die orientalischen Kirchen kennenlernt, aber auch den Islam, die Muslime, die Religion der Muslime. Warum? Ich glaube, das gehört zu der Qualität des Kardinal Frings, dass er eben damals schon weltweit dachte. Ich erinnere mich, ich glaube, das war noch vorher, an den Tag, als es in der Kirche verkündet wurde, das Miserior, das Hilfswerk gegründet wurde. Das war ja auch, also Kardinal Frings dachte weltweit, seine Beziehungen, seine Interesse für die Sophia-Universität in Tokio. Also das gehörte mit, auch würde ich schon sagen, zu der Erzdiözese, wie ich sie als Kind und als Jugendlicher kennengelernt habe. Und das war natürlich, ich habe noch zwei handgeschriebene Briefe von Kardinal Frings an mich, die er an mich geschrieben hat, in den Libanon, um sich zu erkundigen, wie es mir geht.
Also auch eine große Fürsorge dann
für seine Priester. Das war schon einmalig.
Das ist spekulativ. Natürlich, heute gibt es viel weniger Priesteramtskandidaten, aber gefragt habe ich mich schon, ob es heute eine ähnliche Reaktion geben könnte, wenn ein Priester diesen Wunsch so in sich verspürt.
Also ich glaube, heute würde man sicher Gut, das ist groß der Priestermangel und so. Aber ich glaube, es ist die Überzeugung sehr tief da, auch bei den Bischöfen, dass wir Christen brauchen, Theologen brauchen, andere engagierte Christen in anderen Fächern, die sich kompetent wirklich tief mit dem Muslimen, mit dem Islam befassen, in dialogischer Weise. Und das ist natürlich jetzt auch, wäre jetzt viel weniger erstaunlich, weil wir das Konzil gehabt haben und uns und Päpste, die in bis zu diesem Papst, die in ihrer eigenen Person sich da auch sehr eingesetzt haben und sehr viel dafür getan haben und es vorgelebt haben durch ihre Reisen und Begegnungen, also gerade Johannes Paul II., aber auch Benedikt XVI. Und gerade auch durch das die berühmte Regensburger Rede, die ja viele zu vielen Fragen geführt hat, aber das Ergebnis ist doch, glaube ich, dass in der katholischen Kirche noch viel zu wenig angekommen bei den Gläubigen, ja. Aber ich glaube...
Was sollte denn mehr ankommen?
Es sollte ankommen, dass wir heute in Deutschland, wenn wir denn Gläubige sind, christliche Gläubige, dass dann jüdische Gläubige und muslimische Gläubige, aber nicht nur die Gläubigen, alle, die suchen nach Sinn, dass sie eng mit uns verwandt sind und dass wir uns füreinander interessieren sollen, dass wir uns kennenlernen sollen, dass wir uns mit kritischer Offenheit begegnen sollen und in dem Sinn Dialog führen sollen. Ja? Und gemeinsam uns einsetzen für die großen Fragen, die anstehen in der Gesellschaft. Ne?
Die großen Fragen hat auch Faiz Ahmed Faiz im Blick gehabt, ein Urdu-Dichter, also jemand, der in Urdu gedichtet hat. Und seine Lyrik hat viel mit sozialen und politischen Themen zu tun gehabt. Von Faiz, wie spricht man ihn richtig aus?
Faiz Ahmed Faiz.
Faiz Ahmed Faiz. Haben Sie uns einen Text mitgebracht, den hören wir gleich zur vollen Stunde. Und in der zweiten Stunde schauen wir, wohin es sie in die Welt verstreut hat.
Faiz Ahmed Faiz, 1911 bis 1984, Pakistan. Gebet. Kommt, lasst auch uns unsere Hände zum Gebet erheben, die wir uns nicht an Gebetsriten erinnern, die wir uns an keinen Götzen erinnern und an keinen Gott, außer an das Brennen der Liebe. Kommt, lasst uns in aller Demut darum bitten, dass das Leiden, dass das Leben, unsere Lebensgeliebte, das Gift des Heute mit dem Süß des Morgens anfülle. Dass es all jenen, die selber nicht die Kraft haben, die schwere Last der Zeiten zu tragen, das Gewicht von Tag und Nacht, das ihnen auf den Wimpern lastet, leicht mache. Dass es in den dunklen Nächten jenen, deren Augen es nicht wagen, dem neuen Tag ins Gesicht zu sehen, eine Kerze anzünde. Dass es den Blicken jener, deren Füße die Stütze eines Weges nirgends finden, einen Pfad hellleuchtend mache. Dass jene, deren Glaubensgebot das Befolgen von Lüge und Falschheit ist, den Mut zum Unglauben, den Mut zur Wahrheitssuche finden. Dass jenen, deren Köpfen das Schwert der Tyrannei wartet, die Gnade gegeben sei, die Hand des Mörders wegzustoßen. Das Geheimnis der Liebe heißt die Hitze fiebernde Seele. Möge es uns gegeben werden, dass wir mit ihr heute noch in eine Übereinstimmung gelangen, sodass die Fieberhitze verschwinde. Dass wir heute noch das Wort der Wahrheit bekennen, welches uns wie ein Dorn im Herzen sticht, und dass das Stechen sich lege.
Mikrofon Angela Krumpen, zu Gast im Studio der Jesuitenpater Christian Troll. Pater Troll, Sie haben uns Faith Ahmed Faith mitgebracht, einen Urdu-Dichter, und Sie haben ein Gebet von ihm mitgebracht. Warum dieses?
Weil die Begegnung mit Muslimen ist ja nicht zunächst die Begegnung mit dem Islam, sondern mit Muslimen. Menschen, die in einer vielfältigen Kultur in verschiedenen Regionen der muslimisch mehrheitlichen Welt aufgewachsen sind, die verschiedenen Kulturen auch angehören. Die Kultur der Muslime in Südasien unterscheidet sich in vielem sehr klar von der der arabisch sprechenden Muslime oder der Muslime in China oder in Indonesien. Und unter diesen Muslimen, denen ich begegnet bin, gerade auch vielen gebildeten Muslimen, finden sich viele Menschen, die auf der Suche sind und die auch zutiefst leiden unter der real gelebten Religion, Kultur, in der sie sich bewegen. Und einer davon ist sicher Faith Ahmed Faith, der eben mit großen Hoffnungen in das neue Pakistan als junger Mann sich hineinbegeben hat, beziehungsweise er ist ja gehört zu dem Bereich Indiens, der dann Pakistan wurde. Und dieses Pakistan war ein Hoffnungsträger auch für alle Muslime in der Welt. Und er wurde immer wieder enttäuscht, ja, durch die Diktaturen, die er erlebt hat. Hat jahrelang im Gefängnis auch gelebt. Aber er ist seiner Kultur und ich würde auch sagen, den wichtigen Impulsen des Islam treu geblieben. Eben das kommt in diesem Gebet wunderbar zum Ausdruck, dass er ein Mensch ist, der sich versteht auf der Wahrheitssuche, der sein Leben versteht auch als eine ständige Kritik am Götzendienst und an Pharisäismus und das auf allen Gebieten, auch in der Politik, und der dafür zu leiden bereit war und der aber das alles letztlich tut aus einer Hingabe an die Wahrheit heraus, der er leben möchte.
In diesem Gebet geht es auch um das Geheimnis der Liebe, der Hitze fiebernde Seele, und es hört auf mit möge das Stechen sich legen. Sie haben gesagt, er hat viel gelitten. Wie kann denn dieses Leiden aufhören? Wann hört denn das Stechen in der Seele auf?
Gut, also das sind vielleicht zwei Ebenen wenigstens. Mhm. Die eine Ebene ist die Gesellschaft, die politische Lage, in der ich lebe und an der ich mich reibe und die mich zutiefst quält, sticht. Da würde natürlich eine echte Revolution, eine echte Verbesserung der Strukturen und auch der Lebensverhältnisse der Menschen, ich denke jetzt etwa an Pakistan, würde einen Mann wie Ahmed Faith befriedet haben. Aber es ist natürlich Teil einer großen religiösen Tradition und da ist einfach mit der menschlichen Kondition es auch gegeben, dass man dauernd erfährt, dieses Entfremdetsein, dieses die Wahrheit noch nicht gefunden haben. Und das wird ja in der pakistanischen, in der Urdu-Dichtung, sowie in der persischen Dichtung, mit der die Urdu-Dichtung eng verwandt ist, in den Bildern immer ausgedrückt, der Geliebten und des Liebenden. Und alle die leidvollen Erfahrungen und die Unmöglichkeit, zu einer wirklichen Vereinigung zu kommen. Das ist dann in dieser Dichtung, die eine wunderbare Bilderwelt hat, immer auch symbolischer Ausdruck der metaphysischen Grundsituation des Menschen. Und das verbindet, glaube ich, gerade auch echt religiöse Menschen jetzt, die aus verschiedenen Kulturräumen kommen, auch Christen und Muslime unter anderem.
eine Schwierigkeit habe ich jetzt mit unserem Gast in der Sendung Menschenpater Christian Troll. Helfen Sie mir, denn ich glaube, es ist schier unmöglich, Ihr akademisches Leben in einer Sendung abzubilden. Sie waren 2 Jahre im Libanon. Da haben wir zum Glück schon mal kurz von erzählt, dass Sie da sehr intensiv Arabisch gelernt haben, jeden Tag 10 Stunden, 2 Jahre lang, und zwar über das Französische. Das ist eine eigene Sendung wert, wie man eine Sprache aus einer anderen Sprache lernt, die beide nicht die Muttersprache sind. Dann haben Sie in London geforscht, schließlich promoviert. Und von dort aus sind Sie schon während Ihrer Londoner Zeit immer wieder aufgebrochen nach Pakistan, Indien und in den Iran. Sie hatten dann geplant, anschließend nach Pakistan zu gehen. Daraus sind 12 Jahre Indien geworden, im letzten Moment sozusagen. Dann sind Sie zurückgegangen nach London, um von dort aus nach ein paar Jahren Forschungstätigkeit aufzubrechen nach Rom. Waren Professor für islamische Institutionen am Päpstlichen Orientalischen Institut, und von dort aus sind Sie auch noch nach Ankara berufen worden. Mhm. So, jetzt habe ich das einmal ausgebreitet, um Sie zu fragen, was muss man wissen, um Ihre akademische Laufbahn zu verstehen? Vielleicht gucken wir uns 2 Stationen an, also um zu sagen, das ist wirklich typisch und das hat es gemacht, weil alles schaffen wir einfach nicht.
Ja, also zunächst muss ich wissen, dass ich immer öfter wieder mal ganz von vorne angefangen habe. Das ist in meinem geistlichen Leben eben gewesen, dass ich, als ich das Theologiestudium abgeschlossen hatte und dann 2 Jahre im Libanon gewesen war, im Libanon hatte ich die klare Überzeugung gewonnen, wenn man so will, oder die Berufung, jetzt in den Jesuiten zu bitten, in den Jesuitenorden aufgenommen zu werden, und damit fing es also geistlich nochmal an mit dem Noviziat und mich einzuleben in dem Jesuitenorden. Und geistig, akademisch ergab es sich, dass ich jetzt, man sagte mir im Orden, natürlich solltest du auf dieser Linie weitermachen, das Interesse für die Muslime, für den Islam. Und konkret hieß das, wir haben ein Haus in Lahore und da möchten wir, dass du dich vorbereitest, um da später einmal den Dialog zu führen. Und dazu musst du aber gut Englisch lernen und auch vor allen Dingen Urdu. Und es ergab sich dann, dass ich nach London geschickt wurde, aber auch gerne hingegangen bin, im Gespräch mit Mitbrüdern, die auch da was verstehen, und die Pater Kramlich, ein großer Forscher des Sufismus. Also ich kam nach London an die School of Oriental and African Studies und habe dort erstmal 4 Jahre lang Urdu und Persisch gelernt. Das ist etwas anders als Arabisch. Aber mich faszinierte natürlich, das sind auch wichtige, ganz wichtige islamische Sprachen und Literaturen. Und ich konnte 4 Jahre lang in London, wo auch sehr viele Pakistanis und indische Muslime leben, mich dann auch auf lebendige Weise hineinleben in die Welt der südasiatischen Muslime. Eigentlich war das Department, wo ich studiert habe, war Literatur und Geschichte. Also ich habe sehr intensiv ganz kleinen Gruppen, manchmal waren es mehr Lehrer als Schüler, da Urdu gelernt und Persisch. Und dann und indische Geschichte, indisch-muslimische Geschichte studiert. Und dann ergab sich nach BA Honors, dem 4-jährigen Kurs, und dazwischen dann 1 Jahr, wo ich dann wieder Diakon und zum Priester geweiht wurde in London, in München, dass ich dann noch den PhD, den Doktor mache an der Universität in London, über ein Thema, das mit der indisch-muslimischen Geistesgeschichte zu tun hat, also die große Figur des 19. Jahrhunderts in Indien, der große Syed Ahmad Khan, der versucht hat, den Islam neu zu durchdenken im Lichte dessen, was er damals für Modernität hielt, also im Lichte der westlichen Wissenschaften, Philosophie und Theologie. Dem hat er sich gestellt, Syed Ahmad Khan, 1817 bis 1898.
Also er hat praktisch das Umgekehrte gemacht, was Sie gemacht haben. Dass sich auf die andere Seite stellt und seine eigene Kultur mit den Augen des Westens angeguckt. Halten Sie Ihr Wort fest, denn ich will gleich mit Ihnen in die Welt reisen. Pater Christian Troll, Sie haben in London Urdu und Persisch gelernt, Pakistanis kennengelernt, haben Studienaufenthalte in Pakistan, Indien und dem Iran gemacht und dann, das erzählen wir jetzt nicht, aber das Leben hat es so gewollt, dass Sie nach Indien gegangen sind. 12 lange Jahre. Wie muss ich mir das vorstellen? Was war Ihre Aufgabe in Indien?
Ja, wie so oft in meinem Leben ist zunächst mal auch ein Anruf an mich ergangen, als ich zu Studien in Indien war im Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit, das muss so 1974 gewesen sein. Da fand gleichzeitig eine große Konferenz statt über den Islam in Indien und vor allen Dingen die Fragen des islamischen Rechts für die Muslime im modernen Indien. Da waren verschiedene Gelehrte, die mich auch schon kannten, die ich schon kannte. Und einer von denen, ein Franzose, Louis Gardet, ein berühmter kleiner Bruder Jesu und zugleich ein berühmter Professor des Islamkunde, der sagte, du musst unbedingt hier in Indien arbeiten. Das, was ich von dir gesehen habe, deine Arbeit, so das passt hier genau hin. Ich habe dann, natürlich musste ich mich fragen, bekomme ich ein Visum, um dauernd längere Zeit in Indien zu leben. Gleichzeitig kam ein Anruf von der Theologischen Fakultät in Delhi, der Jesuiten, die waren aus Darjeeling nach Delhi gekommen und da sind sie ganz neuerweise auch der islamischen Komponente, der islamischen Kultur, der indischen Kultur begegnet. Und sie wollten auch unbedingt, dass ich dort an der Fakultät den Islam sozusagen vertrete, Dialog führe mit den Muslimen. Und so bin ich dann nicht nach Lahore gegangen damals, sondern nach Neu-Delhi gekommen und habe dort versucht, die erste Aufgabe war, die Christen, die indischen Christen bekannt zu machen, auch mit Hilfe meiner muslimischen Freunde, mit der islamischen Kultur und Zivilisation in Südasien. Die Christen verständlicherweise, sie gerade jetzt vom Konzil beflügelt, haben sich geöffnet, dem besseren wollten besser kennenlernen, die indische Kultur, das ist vor allen Dingen Hinduismus, Buddhismus, aber die Muslime spielen eben auch eine große Rolle im heutigen Indien und sind seit Jahrhunderten präsent, vor allen Dingen Zentral- und Nordindien. Und so habe ich an dieser Fakultät da Vorlesungen gegeben und Kontakte aufgenommen mit den Muslimen in Delhi und versucht, die Studenten lebendig einzuführen, die Begegnung mit Muslimen. Und sodass sie ein Gefühl dafür bekommen, die Vielfalt der indischen Kultur neben der hinduistischen Tradition, neben dem Buddhismus, dem Jainismus, dem Sikhismus, gibt es eben auch die Muslime. Also es ist etwas anstrengend für die jungen indischen Christen, aber das gerade auch beflügelt vom Zweiten Vatikanischen Konzil, ist ja auch die Aufgabe, man kann die Überzeugung, wir können nicht als Christen leben, gerade in so einem Land wie Indien und auch nicht christlich denken, das heißt auch nicht Theologen sein, christlich intelligente Christen sein, ohne dass wir dauernd im Kontakt sind, jeder soweit er kann, offen sind und lernen von den Mitgliedern anderer Religionen. Und dass wir die großen Probleme, die sich jedem Inder stellen, also Stichwort Befreiung von der Armut, die negativen Seiten des Kastenwesens und so weiter, diese Dinge, die dürfen wir nicht einfach nur alleine bedenken, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe aller engagierten Menschen dort. Und das war so die Vision.
12 Jahre in Indien, in einer völlig anderen Kultur. Da riecht es anders, da lärmt es anders, da sind die Farben anders, was immer sie da machen, alles leuchtet da mehr. Wie hat sie das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 12 Jahre einen nicht verwandeln, wenn man 12 Jahre da gelebt hat.
Also sicher ist es anstrengend. in dem Sinne, ich habe schon einiges aufgezählt, die Spannungen, die da lebendig sind in Indien, aber und natürlich das Klima, natürlich haben wir keine Air Conditioning da gehabt und solche Dinge, also man hat die Sommerhitze, ist ein langer Sommer, 6-7 Monate, dann wirklich auch zum Teil durchlitten und muss sich dann anstrengen, dass man noch wirklich lebendig bleibt. Aber gleichzeitig ist auch die Natur überwältigend in Indien, der Monsun, ich durfte Kaschmir kennenlernen und die Foothills des Himalaya und viele. Ja, aber vor allen Dingen das Ringen dieses Landes, was mich sehr beeindruckt hat, ist eben die Grundidee der indischen Nation, dass hier eine Nation sich gebildet hat aus dem kolonialen Indien, die sich eine, wenn man so will, ja, eine, der indische Laizismus ist anders als der französische. Aber hier hat man wirklich versucht, eine Gesellschaft aufzubauen, in der alle kulturellen, religiösen Gruppen zu ihrem Recht kommen, in der aber gleichzeitig eine Verfassung gilt, die nicht direkt abhängig ist von einer Religion. Und das scheint mir so wichtig zu sein. Also solche Figuren, gerade auch wie Nehru und das ist in Indien möglich, war von Anfang an bis in die höchsten Ämter Repräsentant der verschiedenen Religionen zu haben. Und auch die indischen Muslime haben ja, was die Elite angeht, sich bewusst entschieden gegen die Idee, dass man ein guter Muslim nur sein kann, in einem muslimisch regierten Territorium. Also Maulana Abul Kalam Azad, der große Denker der indischen Muslime. Und ich glaube, dass da in diesem Versuch, der ja nicht so einfach zu verwirklichen ist, diesem Ideal, dass da früher schon als, ich meine, das ist vorbildlich für uns in Europa, die wir jetzt in mancher Hinsicht ähnlichen Problemen ausgesetzt sind. Ja.
Wo es einfach mehr Religionen gibt, als wir das historisch gewöhnt sind und dann auch zusammenleben müssen miteinander auf eine gute Art. Sie haben eine hohe Fähigkeit, ihre Zelte aufzubauen, sich einzulassen und wieder Abschied zu nehmen. 1988 sind Sie von Asien zurück nach Europa gekommen und die Stationen waren London, Berlin,
Birmingham,
also, und Ankara.
Ja.
Aber die Stationen machen wir nach den Nachrichten. Im Domradio in der Sendung Menschen, der Jesuitenpater Christian Troll. Und wir kommen jetzt mal gedanklich aus Asien wieder zurück. 1988 haben Sie Indien verlassen, haben an ganz unterschiedlichen Orten in Europa, muss ich sagen, dann gelehrt und geforscht. Auch das schaffen wir, nicht mal das, muss ich sagen, schaffen wir alles. Vielleicht streifen wir kurz Birmingham, wo Sie dann erstmal wieder angekommen sind. Es fehlen dann noch Berlin, Rom und Ankara. In Birmingham ist eine Sache interessant, dass Sie zusammen mit Muslimen unterrichtet haben. Also eine Vorlesung sah dann so aus, dass Sie die eine Woche vorher Ihrem muslimischen Kollegen gegeben haben. Und der hat dann was damit gemacht.
Ja, das war an dem Center for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations. Und das war eine Initiative von verschiedenen evangelischen Kollegien, die ein solches Zentrum wollten. Und es war sehr gut geplant. Ein Kollege von mir damals, David Kerr, hat das geplant mit einer großen Konferenz, wurde alles besprochen. Und die Hauptidee war, dass da Muslime und Christen gemeinsam lehren, forschen und lernen. Und ich hatte während meiner 5 Jahre dort eine Vorlesung, das islamische religiöse Denken vom Koran bis heute, also eine, die das ganze Jahr überwährte. Und da hatte ich eben einen muslimischen Professor, Kollegen aus Lahore, der das zusammen mit mir machte. Die Vorlesung, der Inhalt war in meiner Verantwortung und ich habe dann jeweils eine Woche vor der Doppelstunde den Text dessen, was ich da mitteilen wollte, meinem muslimischen Kollegen gegeben und den Studenten. Die Studenten waren Imame, Pastoren, Patres, Schwestern, katholische Laien, evangelische Christen, die sich intensiv mit dem Islam und dem Dialog befassen wollten. Denen habe ich das gegeben und dann haben wir am Tag der Vorlesung einfach nur, habe ich das noch kurz nochmal zusammengefasst, was Sie ja schon gelesen hatten. Und dann hat als erstes mein muslimischer Kollege Fragen gestellt an mich, beziehungsweise eine Kritik meines Textes gemacht vor den Studenten. Und dann konnten die Studenten auch Fragen stellen und reagieren.
Das heißt, das war schon, die Lehre war schon das Modell, wie der Dialog funktionieren ja. könnte. Also methodisch ist schon in der Lehre alles angelegt gewesen. Ja. Wenn ich jetzt mal so unterschiedlich die Stationen dann auch noch geworden sind, Berlin, Rom, Ankara, mit völlig unterschiedlichen Aufgaben jeweils in jeder großen Stadt. Trotzdem, das wage Sie zu fragen, was ist das, was Sie, gibt es einen gemeinsamen Nenner? Was ist dieser, oder wenn es einen gibt, was ist der gemeinsame Nenner, den Sie überall vom Islam weitergeben wollten?
Ja, also zunächst mal das Verbindende für mich war, dass ich im Dienst dieses christlich-muslimischen Begegnens und sich verstehen, versuchens stand. Je länger das dauerte, desto mehr war das klare Fundament. Und deshalb war es auch gar nicht so schwierig, jetzt meinetwegen den Standort zu wechseln, weil es ging ja immer um dieselbe Sache in einem verschiedenen Umfeld. Wir haben schon etwas gesagt über das Umfeld in Birmingham, in den Midlands, also eine Region Europas, wo sehr viele wieder nicht nur Muslime, sondern auch Hindus und Sikhs zusammenleben. Und da bin ich das erste Mal doch in ganz neuer Weise, anders als während meines Studiums in London, den Fragen begegnet, die sich der Politik, der Lokalpolitik, der Gesellschaft stellen und auch den Religionsgemeinschaften durch diese Aufgabe kreativ und fruchtbar zusammenzuleben und zu arbeiten. Ich wurde dann nach 5 Jahren Birmingham berufen nach Rom. Eigentlich der Hauptanlass war, dass die Gregorianer, die Universität der Jesuiten in Rom, jemanden suchte, der sie als Gastprofessor in der Türkei vertreten kann. Und ich konnte eigentlich nur von Rom aus die Flexibilität haben, die es mir erlaubte, regelmäßig als Gastprofessor nach Ankara, an die Staatsuniversität von Ankara mit ihrer theologischen Fakultät zu gehen, im Auftrag der Pontificia Universita Gregoriana, also der päpstlichen Jesuitenuniversität in Rom. Und dazu wurde ich Professor am päpstlichen Institut für orientalische Studien in Rom. Und ich habe dann also 6 Jahre lang in Rom gearbeitet, Vorlesungen gegeben, dazu musste ich auch mein Italienisch aufmöbeln. Da in dem Institut ging es eigentlich mehr hauptsächlich um die orientalischen Kirchen, die Kirchen, die mit Muslimen in muslimisch mehrheitlichen Gesellschaften leben. Aber für die ist es halt auch wichtig, dass sie die Studenten, die diese Studien machen, auch gründlich sich mit der islamischen Religion und Kultur befassen. Und dann war eben die Aufgabe für die Gregorianer in Ankara zu unterrichten. Das hat mich fasziniert in dem Stadium meines Lebens, weil ich mir sagte, jetzt habe ich doch schon ziemlich lange Zeit immer versucht, als Christ die Muslime und ihren Glauben, ihre Religion besser zu verstehen. Jetzt kommt von Muslimen die Anfrage an uns, an mich in diesem Fall, etwas den Muslimen verständlich über den christlichen Glauben zu sagen. Und das war eine neue Herausforderung. Da habe ich begonnen, einfach mal jetzt andersherum, ja, in Antwort auf Anfragen sozusagen von Muslimen, christliche Themen darzustellen. Das war meine Aufgabe in Ankara. Ich habe da zwar normalerweise auf Englisch unterrichtet, aber ich habe, weil ich natürlich auch sehr neugierig war, den türkisch geprägten Islam kennenzulernen, habe ich dann türkisch gelernt.
Jetzt muss ich mal gerade summieren. Also ich habe schon gehört, Urdu, Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch. Ja. Wie viele Sprachen fehlen noch? Ich weiß, dass Sie Griechisch und Latein gelernt haben, wahrscheinlich auch Hebräisch. Jetzt bin ich schon bei 9. Da fehlt noch was, oder?
Ja,
Deutsch, glaub, das, 10.
Deutsch, also. Ja, ja, gut, also je älter ich werde und je mehr Sprachen ich lerne, desto mehr vergesse ich dann auch. Also ich bin ja kein Genius, der dann alles genau behält. Aber natürlich macht es schon einen Unterschied, wenn man dann auch mal eine türkische Zeitung in Türkisch lesen kann und türkische Texte, ja.
Pater Christian Troll, wir haben jetzt mindestens ein Problem oder wir haben zwei Probleme, je nachdem, denn der Gesprächsstoff, der geht uns überhaupt gar nicht aus, aber die Sendezeit geht uns aus. Deswegen müssen wir uns ein bisschen entscheiden, worüber wir noch reden möchten. Wir haben aufgehört eben mit den vielen Sprachen, die Sie sprechen. Es wundert mich deswegen nicht, dass Sie eine Website haben, die sich aus den Anfängen in Ankara entwickelt hat, als Sie Muslime angefangen haben zu fragen über das Christentum und Sie diese Inhalte, die das einfach beantwortet haben, aber dann gleich auch in 9 Sprachen.
Ja, ich habe das, die Idee ist tatsächlich dann in Ankara entstanden aus diesem Seminar, Vorlesung, die ich dort hatte, dass eben da viel Gelegenheit war für die jungen Muslime, die muslimische Theologie studieren dort, Fragen zu stellen an mich. Und man muss auch sagen, dass das, was da die islamisch-theologische Fakultät in Ankara tut, schon seit Jahren nicht selbstverständlich ist, dass islamische Theologen eben auch eingeführt werden in andere Religionen und dass man dazu eben auch Vertreter dieser Religion eingeladen hat. Mhm. Und ich habe dann gesagt, das müsste man auch im Internet die Möglichkeit haben, dass diese Fragen gestellt werden können. Und habe mit Deutsch angefangen, dann kam Türkisch dazu und dann habe ich die anderen, es sind jetzt 10 Sprachen, glaube ich, die haben, ist ja aber nicht so, dass ich alles selbst natürlich in den Sprachen die Antworten schreibe, sondern ich habe ein ganzes Netzwerk von Freunden und Bekannten, die mir damit helfen. Und in den meisten Fällen kann ich aber überprüfen, die Übersetzungen, ja.
Das ist ja vielleicht ein schönes Bild, dieses Internet, wo alles zusammenkommt. Die Fragen kommen zusammen, die Antworten kommen zusammen, die Sprachen kommen zusammen. Und wer auch nur versucht hat, 3 Sprachen aus 3 verschiedenen kulturellen Kontexten zu lernen, der weiß, wie schwer das ist. Einfach nur sich zu verständigen, was gemeint ist, wenn es auf einmal keine Verben gibt oder keine Vokale gibt oder anders alles anders gedacht und gefühlt wird. Und wenn es dann noch darum geht, Religion und Spiritualität auszudrücken, wo wir ja schon, wenn wir eine Sprache sprechen, Schwierigkeiten haben, große Schwierigkeiten haben, uns zu verständigen, dann ist mir das ein Rätsel oder ein Geheimnis, dass das funktioniert, dass es über die Sprache geht.
Ja, nur müssen wir da, gut, dass Sie das so sagen, denn natürlich kann so eine Webseite ein gewisses, eine Funktion erfüllen, die wichtig ist. Also kann versuchen, Informationen verständlich rüberzubringen, Verständnis zu schaffen. Aber natürlich ist alles irgendwie auf der zerebralen Ebene. Das Eigentliche ist ja das lebendige Wahrnehmen voneinander, wenn man so will, das Zeugnis, das wir einander geben. Ich habe auch ein Büchlein geschrieben, Zeugnis trifft auf Zeugnis. Wenn wir jetzt den gläubigen Muslim nehmen, vom Wesen her ist der Islam und das Leben des Muslims damit ein Zeugnis geben. Und so ist es auch, mutatis mutandis für uns Christen. Und jetzt, wenn sich hoffentlich in der richtigen Weise Christen und Muslime auf tieferer Ebene begegnen, dann ist es immer auch das Begegnis von einem Zeugnis. Aber das sollte zuallererst einmal sein, nicht ein Zeugnis in Worten, in gesprochenen Worten, sondern im Leben. Und ich glaube, darauf kommt es ja auch hauptsächlich jetzt an in unserem Umfeld, jetzt gerade in Europa, wo wir glücklicherweise die Chance haben, in neuer Weise miteinander zu leben. Also nicht zu sehr bestimmt durch uralte Separationen, Traditionen, die uns trennen, und wo uns eigentlich die säkulare Gesellschaft mit all ihren Problemen doch auch die Möglichkeit gibt, in unbeschwerter Weise uns gegenseitig einzubringen und kennenzulernen. Mhm. Ja? Also ich glaube, der Faktor 3, der dritte, gehört immer dazu. Als Institution, aber auch als Menschen. Die Menschen, die jetzt vielleicht nicht sich so direkt religiös verstehen, die aber auch einen Sinn haben für die religiösen Fragen, für die tieferen Fragen, sagen wir mal, die suchen nach Sinn. Und in diesem Umfeld leben wir jetzt zusammen. Jetzt mal positiv gesehen, könnte das eine große Chance sein, in neuer Form sich zu begegnen.
Sie leben Jahrzehnte jetzt schon Ihr Christsein im Spiegel des Islams. Wie hat das zurückreflektiert auf Ihr Christsein?
Also es ist sicher so, dass ich habe es oft erlebt, Freunde, Studenten, die mit einer Selbstverständlichkeit diese, wenn ich es mal so sagen darf, vertikale Dimension auch zu leben versuchen. Ja? Meinetwegen, es kommt ein junger Kollege zum Austausch, ich ging nach Ankara, sie kommen nach Rom und ich empfange ihn in Rom und führe ihn in sein Zimmer. Er wird jetzt da einen Monat in Rom unterrichten über den Islam in der Türkei und so weiter für die Studenten in Rom. Und die erste Frage, die er hat, und ich glaube nicht, dass das irgendein Theater ist, sondern das ist tief, sitzt tief und ist über, wo ist hier jetzt die Gebetsrichtung? Ja, die erste Frage, wo ist die Richtung nach Mekka? Weil er die erste Orientierung in einem fremden Umfeld ist diese. Das ist horizontal nach Mekka, es ist aber vertikal. Letztlich. Und das ist etwas, was mich auch dann geprägt hat. Auch also die Zentrierung auf Gott, das heißt das Absolute und die Relativierung alles anderen. Ja? Also dass auch ein Sinn wächst für dass eben alles außer Gott, La ilaha illallah, es gibt keine Gottheit außer Gott, relativ ist. Dass ich nicht möchte, dass ich irgendeinen Wert oder irgendetwas ihm an die Seite stelle, diese Ausschließlichkeit. Das hat mich immer wieder in neuer Weise fasziniert, ja.
Ich vermute, das ist aber nur eine Vermutung, dass wenn man so lebt und sich so orientiert, sich so ausrichtet, horizontal und vertikal an der Transzendenz, dass dann die Begegnungen, von denen Sie eben gesprochen haben, dass das dann ganz andere werden. Das wünsche ich uns, glaube ich, am Ende dieser Sendung. Ich habe sehr gehört, wie konstruktiv Sie darüber sprechen, welche Chancen darin liegen, dass wir in eine Gesellschaft uns verändern, wo viele Religionen nebeneinander leben, dass es unsere Aufgabe ist, wie wir uns begegnen. Ich glaube, wenn sich jeder dann transzendent ausrichtet, werden das gute Begegnungen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute gekommen sind und uns Ihre Zeit geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen, die uns beim Zuhören Ihre Zeit geschenkt haben, von Herzen, dass das gelingt, dieses Ausrichten horizontal und vertikal zur Transzendenz, damit wir uns alle anders begegnen können. Am Mikrofon war Angela Krumpen.